Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind nicht schuld. Getreu dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, hatte der Präsident des Dachverbandes von Deutschlands Versandhändlern schon im Vorfeld der heutigen Bilanz darauf hingewiesen, dass seine Mitglieder nicht für die Verödung von Innenstädten verantwortlich gemacht werden können. So Gero Furchheim, der da schon wusste, dass die Lage der Online- und Versandbranche gut ist und zunächst auch gut bleiben wird und ahnte, dass da einiges an Neid hochkochen könnte, gepaart mit Vorwürfen. Wer oder was stattdessen dem stationären Einzelhändler zusetzt, aus Sicht nicht nur des Verbandes, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lage der Autobranche schauen und auf den zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums eingehen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zum Start allerdings greifen wir eine Diskussion über die Schuldenbremse auf, eine Diskussion, die Kanzleramtschef Helge Braun ins Rollen gebracht hat. Angesichts der finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise forderte er, die Schuldenbremse für einen längeren Zeitraum auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Da kam Stimmung auf. Einzelheiten dazu von Theo Gers.
Heller Aufruhr in der Union. Warum jetzt und das ohne Not? Und warum hat niemand Bescheid gesagt? Auf solche ersten Reaktionen, noch hinter vorgehaltener Hand, folgte am Nachmittag das Ausbremsen. Und es klang, als hätten sich CDU und CSU bis auf die Wortwahl abgestimmt.
Das ist nicht meine Position, ich habe eine andere.
Das ist nicht meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker. Und es ist auch keine mehrheitsfähige Position in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
So versuchten zuerst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dann Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus die Wogen zu glätten, nachdem Kanzleramtschef Helge Braun einen dicken Stein ins Wasser geworfen hatte. Die rechte Hand von Kanzlerin Merkel will die Schuldenbremse des Grundgesetzes für die nächsten Jahre aussetzen. Dafür will Braun einen kontinuierlich sinkenden Korridor für die Neuverschuldung festsetzen und ein klares Zieldatum, wann die Schuldenbremse wieder gilt. Vorher sei sie auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten, hatte Braun in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt argumentiert und CDU und CSU damit kalt erwischt.
Ich wünsche der Unionsfraktion bei dieser Frage heute gute Beratung.
Doch so weit wollte es Ralf Brinkhaus gar nicht erst kommen lassen.
Das war jetzt eine persönliche Meinungsäußerung, Strich drunter. Die Fraktion steht da klar.
Doch ein Hintertürchen gab es dennoch. Nicht für eine dauerhafte Aussetzung, die sieht auch CSU-Chef Markus Söder skeptisch, sondern für ein jährliches Aussetzen. So wie es für das letzte und das laufende Jahr auch schon gemacht wurde, so könnte es auch 2022 laufen, deutet Alexander Dobrindt an.
Wenn es die Situation erfordert, und das kann im Laufe der Pandemie ja auch die Erkenntnis reifen, dass wir für 2022 zusätzliche Mittel brauchen, um die Wirtschaft beispielsweise zu stabilisieren, und dann kann der Deutsche Bundestag wieder die Entscheidung treffen, die außergewöhnliche Notsituation zu nehmen und neue zusätzliche Schulden aufzunehmen.
Doch genau das will Braun nicht mehr. Er wolle eben nicht fortgesetzt auf die Notklausel zurückgreifen, erklärte Braun bei Twitter und fügte sicherheitshalber hinzu, er liebe die Schuldenbremse. Doch wie sie eingehalten wird, bleibt ein Problem. In der Finanzplanung ab 2022 klafft derzeit jedes Jahr ein Loch in zweistelliger Milliardenhöhe. Finanzminister Scholz hatte das vor Monaten mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben. Heute zeigte er sich offen für Brauns Vorschlag. Das gilt noch mehr für Linke und Grüne. Die dümmste Regel Deutschlands werde einen Tod auf Raten sterben. Die Union traue sich nur noch nicht, sie endgültig zu beerdigen, erklärte Fabio De Masi von den Linken. Es sei gut, dass die ideologische Front bei der Schuldenbremse in der Union jetzt bröckle, sagte Sven-Christian Kindler von den Grünen. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte hingegen den Vorstoß scharf. Die Schuldenbremse sollte nicht aufgegeben werden.
Wenn höhere Kreditaufnahmen nötig sind, muss das immer ein Ausnahmefall der ausdrücklichen Genehmigung des Bundestages bedarf sein. Sonst geht die Disziplin und die Besonderheit höherer Kreditaufnahme verloren.
Der FDP-Chef im Beitrag von Theo Gers, der die Diskussion über eine längerfristige Aussetzung der Schuldenbremse zusammenfasste. Heute Tag 2 des Weltwirtschaftsforums, das eigentlich in Davos stattfindet, wo sich die Mächtigen und die, die sich dafür halten, treffen. In diesem Jahr aber findet alles virtuell statt. Und nach dem Online-Auftritt des chinesischen Präsidenten gestern stand die Bühne heute unter anderem bereit für Bundeskanzlerin Merkel und zuvor für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Paul Vorreiter hat für uns zugehört.
Die große Frage des Online-Treffens des Weltwirtschaftsforums liegt auf der Hand. Wie einen Weg aus der Corona-Krise finden. Als maßgeblich dabei gilt, wie die Corona-Impfstoffe schnell verteilt werden können. Vor dem Hintergrund des Streites mit dem Pharmakonzern AstraZeneca mahnte Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines.
Die EU hat Milliarden in die Forschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen investiert, um ein wahrhaftig globales Gut bereitzustellen. Jetzt aber müssen die Firmen liefern. Liefern will die Kommissionspräsidentin auch in einem anderen Bereich. Wie schon beim Jahrestreffen 2020 knüpfte Kommissionspräsidentin von der Leyen an ihr Megaprojekt an, den Europäischen Grünen Deal, mit dem Europa bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Ein Projekt, dessen Ambitionen Nachahmer gefunden habe, wie von der Leyen stolz hervorhob. Europa will der erste Kontinent sein, der bis 2050 treibhausgasneutral sein wird. Und wir haben erlebt, welchen Schwung dieses Projekt in die Welt gebracht hat. Von Südkorea bis Japan, von Südafrika bis China, all diese wirtschaftlichen Kraftzentren teilen jetzt unsere Ambitionen. Und ich bin hocherfreut, dass Joe Biden in einer seiner ersten Tätigkeiten als US-Präsident das Pariser Abkommen unterzeichnet hat.
One of President Biden's first acts in office.
Die EU stelle sich umweltpolitisch neu auf, aber auch in einem anderen Feld stünden massive Änderungen bevor. Bei der Digitalisierung.
The European Union will dedicate 20% of Next Generation EU to digital projects.
Die Europäische Union will 20% des Geldes aus dem Corona-Hilfsfonds Next Generation EU an digitale Projekte knüpfen, um innovative Ökosysteme zu finanzieren, zum Beispiel da, wo Universitäten und Unternehmen Daten erschließen und austauschen können. Die EU unterstützt außerdem eine lebendige Start-up-Szene, so wie in Sofia oder Lissabon, damit Europa ein globales Zentrum für künstliche Intelligenz wird. So, dass die 20er Jahre im 21. Jahrhundert letztlich als das digitale Jahrzehnt Europas bezeichnet werden können.
So that the 2020s can finally be Europe's digital decade.
Doch das digitale Jahrzehnt lässt bisher noch auf sich warten. Im Gegenteil, Kanzlerin Merkel hat in ihrer Rede auf massive Mängel hingewiesen, die durch die Pandemie erst deutlich geworden seien.
Der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft, das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter, das beginnt oder zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung, das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier haben wir mit unserem Konjunkturprogramm auch angesetzt und gesagt, hier müssen wir besser, schneller werden.
Kanzlerin Merkel plädierte zudem für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. So sei in der Pandemie auch globale Wirtschaftskreisläufe erschüttert worden.
Lieferketten haben sich nicht bewährt in Zeiten der Pandemie, zum Teil sind zerbrochen. Und wir müssen jetzt in den Lehren aus der Pandemie bei Fragen, sind das Schwachstellen, wenn wir zu abhängig sind von globalen Lieferketten? Oder wie machen wir solche Lieferketten so stabil und so verlässlich für die Zukunft, dass sie auch in Zeiten des großen Stresses halten?
Gleichzeitig warnte Merkel vor einem Zurückfallen in nationalen Protektionismus.
Paul Vorreiter über das Weltwirtschaftsforum, der zweite Tag. In Brüssel äußerte sich am Nachmittag die EU-Wettbewerbskommissarin, in Berlin der Bundeswirtschaftsminister, beide fast zeitgleich zum selben Thema. Es ging um den Aufbau einer Batterieproduktion in Europa. Was da heute neu bekannt gemacht wurde, das fasst für uns Panayotis Gavrilis zusammen.
Mehr Elektromobilität durch Batterien made in Europe, so lautet die Strategie der EU-Kommission. Um das zu erreichen, hat sie zum zweiten Mal grünes Licht gegeben für Milliardenhilfen, um die Batterieproduktion voranzutreiben. An dem Projekt beteiligen sich insgesamt 12 Länder, unter anderem Italien, Schweden, Griechenland, Frankreich und Deutschland. Sie wollen bis zu 2,9 Milliarden Euro an Staatshilfen bereitstellen. Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager lobte die europäische Zusammenarbeit, richtete zugleich an die Unternehmen, die Beihilfen erhalten, dass diese die gesamte EU an den Früchten ihrer Arbeit teilhaben lassen müssten. Die EU-Kommission verfolgt die Strategie mit dem Vorhaben, saubere und emissionsarme Mobilität zu ermöglichen. Deutschland koordiniert das Vorhaben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass insgesamt mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Der frühere Vorsprung, so Altmaier wörtlich, der asiatischen Länder sei gewaltig. Aber man habe gute Aussichten, dass Batteries made in Germany, made in Europe zu einem internationalen Markenzeichen zu machen.
Von Rohstoffen, die in Europa gewonnen werden können, über Batteriematerialien, über die Batteriezellfertigung bis hin zum schlussendlichen Recycling, wird die gesamte Wertschöpfungskette sich in Europa wiederfinden.
42 Unternehmen sind insgesamt beteiligt, darunter auch BMW und Tesla. Mit der Ansiedlung von Tesla würde man dem Ziel ein gutes Stück näher kommen, das in Europa etwa 30% der Batteriezellproduktion weltweit zu realisieren, so Altmaier weiter. Es ist das zweite Milliardenprojekt, das Brüssel in diesem Bereich genehmigt. Bereits 2019 hatte die Kommission es den Mitgliedern erlaubt, Hilfen von knapp über 3 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.
Die EU-Kommission hat ein zweites Mal Milliardenhilfen für eine Batterieproduktion in Europa genehmigt, Panayotis Gavrilis berichtete. Eine wichtige Nachricht auch für die deutsche Autoindustrie. Deren Dachverband, der VDA, hat heute vorausgeblickt auf das Jahr 2021. Oft war es ja so, dass beim Jahresausblick schwarze Wolken heraufbeschworen wurden, am Jahresende dann aber neue Rekorde standen. Das war seit langer Zeit 2020 mal nicht so. Wie das jetzt laufende Jahr beurteilt wird, wo die Herausforderungen aus Sicht des Dachverbandes liegen. Mehr dazu von Johannes Frevel.
Drastische Umsatzeinbrüche im Vorjahr, eine grundlegende Erholung bleibt auch in diesem Jahr weitgehend aus. Die Erwartungen der deutschen Autoindustrie sind gedämpft. Vor allem wegen der wirtschaftlichen Corona-Folgen gäbe es einen nur vergleichsweise schleppenden Aufholprozess in Europa, rückte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie VDA, zu optimistische Wachstumsprognosen zurecht.
Für 2021 ist von einer langsamen Verbesserung der Marktlage auszugehen. Die Rückgänge des Jahres 2020 werden aber nicht vollständig wettgemacht. Für Europa rechnen wir mit im Jahr 2021 mit einem Plus von 12%. In den USA dürfte der Absatz 2021 um 19% zulegen. Der chinesische Pkw-Markt wird bereits wieder das Vor-Corona-Niveau übersteigen. 2020 hatten die deutschen Hersteller einen Marktanteil von knapp 1/5. Der chinesische Markt gewinnt für unsere Mitgliedsunternehmen also weiter an Bedeutung.
China wird für Autobauer attraktiver, Deutschland verliert hingegen, so ihr Fazit. Zu hohe Energiekosten, fehlende Ladeinfrastruktur, aus Sicht der Industrie zu ehrgeizige Abgaslimits, zu hohe Arbeitskosten und Ertragssteuern sowie langsameres Internet als etwa in Ungarn, Thailand oder Rumänien. VDA-Präsidentin Müller mahnte deutlich bessere Standortbedingungen für deutsche Autobauer an. Andernfalls drohe weitere Abwanderung, denn
die deutsche Autoindustrie ist besser für die Zukunft gerüstet als der Automobilstandort. Wenn der Standort nicht besser wird, werden Produktion und Beschäftigung in andere Länder abwandern. Das gilt für alle Bereiche der Wirtschaft, auch für unseren. Die Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern, im Übrigen ein Gesamtproblem der Industrie, nicht nur der Autoindustrie, aber die auch die Abhängigkeit von anderen Staaten im Bereich Medizin und Elektronik zeigen, dass wir als Standort unabhängiger werden müssen. Wenn die Produktion abwandert, wandert auch die Handlungsfähigkeit ab.
Zudem fehlt dem deutschen Automarkt gegenwärtig Dynamik. Wegen Teilemangel etwa bei Chips hinkt die Produktion der Nachfrage hinterher. Die deutschen Hersteller würden voraussichtlich noch bis zum Sommer stark unter der Corona-Krise leiden, erwartet VDA-Präsidentin Müller.
Nach jetzigem Kenntnisstand wird das zweite Halbjahr eine Besserung bringen, wenn die Fortschritte beim Impfen so groß sind, dass die Pandemie im Alltag spürbar eingedämmt werden kann. Grundsätzlich gehen wir aktuell für 2021 von einem Wachstum des deutschen Marktes um 8% auf 3,15 Millionen PKWs aus. Das klingt im ersten Moment viel, ist aber bei dem niedrigen Vorjahresniveau, -25%, immer noch kein besonders erfolgreicher Beitrag.
Unter dem Strich werden in diesem Jahr in Deutschland wohl etwa 400.000 Autos weniger produziert als vor der Krise.
Johannes Frevel mit dem Jahresausblick des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Der Onlinehandel in Deutschland steht wirtschaftlich gut da und wird auch in diesem Jahr zunächst weiter erblühen, so heute der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, der sich nicht nur mit dem Einkaufen im Internet beschäftigte, Johannes Kuhn berichtet.
Der E-Commerce-Verband BEVH nennt das Jahr 2020 einen Tipping Point, also den Punkt, an dem der Einzelhandel unumkehrbar Richtung Online-Abwicklung neigt. BEVH-Präsident Gero Furchheim.
Das eine ist, dass wir eine langanhaltende positive Entwicklung haben, die als Grundentwicklung da ist. Dann kommt aber ein Moment dazu, das zu einer Beschleunigung des Wachstums führt und dafür sorgt, dass es unumkehrbar ist. Und das war mit Sicherheit jetzt die Corona-Pandemie. Wir glauben, dass das auch nachhaltige Veränderungen mit sich ziehen wird, weil einfach auch eine neue Welt kennengelernt worden ist.
Die Zahlen zeigen den Corona-Effekt deutlich. Der ohnehin wachsende Onlinehandel legte vergangenes Jahr um fast 15% zu. Und das, obwohl das zugehörige Segment der Digitaldienstleistungen einbrach. Um die Hälfte weniger Umsatz machten Online-Anbieter, die zum Beispiel Reisen, Hotelzimmer oder Veranstaltungstickets verkaufen. Der Online-Warenhandel setzte vergangenes Jahr 84 Milliarden Euro um. Das macht inzwischen etwa 13% des gesamten Einzelhandels aus. Besonders prägnant? Sowohl in den Städten als auch in der älteren Zielgruppe wuchs der Online-Warenhandel überdurchschnittlich. Erstmals ist mehr als die Hälfte der E-Commerce-Kundschaft mindestens 50 Jahre alt. Zugleich setzt sich ein bekannter Trend fort. Knapp die Hälfte des Umsatzes wird auf Online-Marktplätzen wie Amazon, Zalando, eBay oder auch Spezialportalen gemacht. BEVH-Präsident Furchheim.
Es ist positiv mit Sicherheit, dass auch kleinere Händler, neue Anbieter einen ersten Einstieg bekommen. Aber man muss auch sagen, dass eine Plattform natürlich ein anonymeres Geschäft ist, weil dort Angebot und Nachfrage durch einen Dritten zusammengebracht werden. Das heißt, die Möglichkeiten, jetzt mit individueller Persönlichkeit zu punkten, ist auf einer Plattform vielleicht etwas geringer.
Stationäre Händler tun sich mit dem Online-Geschäft weiter schwer und wachsen unterdurchschnittlich. Dass der Onlinehandel Schuld am Niedergang der Innenstadt-Einzelhändler trägt, diesen Schuh will sich der BEVH jedoch nicht anziehen. Auch Silke Weidner, Präsidentin des Wissensnetzwerks Stadt und Handel, sieht vor allem strukturelle Versäumnisse. Vor allem die Entmischung der Innenstädte sei ein Fehler gewesen. Also ihre Reduzierung auf Geschäfte mit ein bisschen Gastronomie.
Also wenn wir uns Häuser angucken, die über Jahrzehnte Immobilien gut gefahren sind, damit nur das Erdgeschoss teuer zu vermieten und die Obergeschosse gar nicht vermieten mussten, war zu aufwendig. Das reichte als Rendite, dann war das doppelt schlecht, weil dann hat oben kein Wohnen oder Dienstleisten oder sonst was stattgefunden. Diese Nutzer fehlten schon mal in der Innenstadt und das Erdgeschoss war genau genommen für viele viel zu teuer.
Das Leben müsse zurück in die Innenstädte mit attraktiven Wohnungen, Schulzentren, Arbeitsplätzen und Handwerksbetrieben. Gerade die Umnutzung leerer Warenhäuser biete hier Gestaltungsräume. Und angesichts der Corona-Probleme würden sich nun auch die Immobilieneigentümer erstmals mit dem Thema beschäftigen. Der Kapitalverwalter Aachener Grund tut dies bereits länger. Die Immobilienfirma kauft Startups und testet in seinen Ladenflächen neue Ideen. Zum Beispiel die kurzfristige Vermittlung von Pop-up-Stores, die Auswertung anonymisierter Kundenbewegungen oder spezialisierte Showrooms. Der Einzelhandel müsse sich als Teil der Freizeitindustrie verstehen, der Produkte anfassbar mache. Der Kauf könne dann auch über einen Online-Kanal stattfinden, sagt Manuel Niederhofer von der Aachener Grund.
Wenn ich der Innenstadt genau diesen Druck wegnehme, dass sie auch wirklich hart verkaufen muss, dann bleibt natürlich Raum, andere Konzepte zu machen. Dann habe ich weniger Druck, ja, und kann an dieser Stelle gewisse Sachen erlebbar machen.
Einig sind sich der Online-Handelsvertreter, die Stadtplanungsexpertin und der Ladenflächenumgestalter darin, nach Corona wird es für den stationären Einzelhandel keine Rückkehr zur Normalität geben.
Johannes Kuhn über die Lage des Onlinehandels. Und wir machen weiter mit dem Schuldenreport, der einmal im Jahr vom katholischen Hilfswerk Miserior vorgelegt wird, immer unter einem anderen Schwerpunkt. 2021 geht es um die Corona-Pandemie und die Folgen für die Schwellen- und Entwicklungsländer. Eine ähnliche Ausrichtung also wie der gestrige Oxfam-Bericht, was umso mehr zeigt, wie wichtig dieser Themenbereich ist. Ein Beitrag von Matthias Bertsch.
Deutschland kann sich seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie finanziell leisten. So drückt es Bundesfinanzminister Olaf Scholz Anfang Januar aus. Die meisten anderen Staaten nicht. Das ist die zentrale Botschaft des Schuldenreports. Zwei Drittel der weltweit 200 Länder sind stark verschuldet, fast alle auf der Südhälfte des Globus. Dabei hat Corona die Schuldenkrise nicht verursacht, aber weiter verschärft. Durch die Einbußen im Export oder im Tourismus infolge des weltweiten Lockdowns sind für viele Staaten wichtige Einnahmen weggebrochen, mit katastrophalen Folgen. Klaus Schilder von Miserior nennt als Beispiel Südafrika. Das Land hat rund 1,4 Millionen Corona-Infizierte.
Es fehlt beispielsweise an freien Intensivbetten. Es fehlt aber auch an dem Pflegepersonal, das diejenigen, die im Krankenhaus sind oder zu Hause betreut werden müssen, eben pflegen kann. Südafrika ist von einer beispiellosen Wirtschaftskrise betroffen. Über 3 Millionen Menschen haben infolge der globalen Rezession ihre Arbeit verloren. Und das heißt auch jegliches Einkommen. Diese Menschen können den Besuch beim Arzt nicht mehr bezahlen und fallen so faktisch aus einem Gesundheitssystem heraus.
Um den ärmsten Ländern einen Handlungsspielraum im Gesundheitswesen zu ermöglichen, haben die G20-Staaten im April ein Schuldenmoratorium erlassen. 2/3 der betroffenen Staaten akzeptierten, 1/3 lehnte ab.
Nun muss man wissen, dass die Schuldendienste nur ausgesetzt werden, eben ein Moratorium, und nach 6 Jahren müssen sie in Gänze zurückgezahlt werden. Also es gibt für die Länder nur einen Zahlungsaufschub. In mittlerer Frist verzichten die Gläubiger damit auf keinen einzigen Cent ihrer Forderungen. Und die Stundung der Rückzahlung erhöht den Schuldendienst in der Zukunft. Das ist natürlich hochgradig problematisch, wenn es auch kurzfristig Erleichterung verschafft.
Notwendig sei deswegen ein Schuldenerlass, so die Autoren des Berichts. Außerdem fordern sie die Bundesregierung auf, sich international für ein Staateninsolvenzverfahren einzusetzen. Ähnlich wie bei einer Privatinsolvenz würde es hochverschuldeten Staaten ermöglichen, dem Teufelskreis ständig wachsender Schulden und Zinszahlungen zu entkommen.
Es gab schon eine UN-Resolution, die dieses eingefordert hat. Deutschland hat die damals nicht mitgetragen, so wie viele andere Industrieländer, Hauptgläubigerländer dieser Staaten ebenso. Und hier müssen wir eine politische Barrikade überwinden und zu einem geregelten internationalen Verfahren finden. Dann haben wir eine Entscheidungsgrundlage, auf der wir beurteilen können, welche Schulden zu bedienen sind und welche vielleicht erlassen werden müssen.
Allerdings müssten dabei auch private Gläubiger wie Banken, Versicherungen, Fonds und andere Unternehmen mit einbezogen werden. Obwohl sie die Hälfte aller Kredite vergeben haben, haben sie sich bislang weder am Schuldenmoratorium noch an Diskussionen über einen Schuldenerlass beteiligt, sondern auf der Rückzahlung der Kredite beharrt. Doch um einen Ausweg aus der Schuldenkrise zu finden, so heißt es im Schuldenreport, sei es nicht akzeptabel, wenn öffentliche Haushalte auf Forderungen verzichten, während private Gläubiger weiterkassieren.
Matthias Bert stellte den Schuldenreport 2021 von Miseria und Erlassjahr.de vor. Und wir kommen zum Blick auf den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, für Aktienbesitzer war das gestern ja kein guter Start in die neue Handelswoche. Hat sich der Abwärtstrend heute fortgesetzt oder hat die Stimmung gedreht?
Um 180 Grad hat sich die Stimmung gedreht. Der deutsche Aktienmarkt hat die Verluste von gestern mehr als wettgemacht, hat 1,8% zugelegt auf 13.890 Punkte.
Na, da sind wir jetzt natürlich neugierig. Was ist der Grund bzw. was sind die Gründe?
Es ist tatsächlich eine Mischung. Einer der Treiber, die amerikanische Technologiebörse Nasdaq, die von einem Rekord zum nächsten eilt. Diese Woche öffnen einige US-Technologie-Schwergewichte die Geschäftsbücher Microsoft, Apple, Facebook. Man rechnet mit sehr guten Ergebnissen. Aber auch in Europa lassen Unternehmen aufhorchen, zum Beispiel die Schweizer Bank UBS, die das beste Ergebnis seit 5 Jahren eingefahren hat.
Und die ganze Diskussion um Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen, die Verwirrung über möglicherweise eingeschränkte Wirksamkeit, prallt die so völlig von den Anlegern ab?
Ob völlig, ich habe nicht in jedes Anlegerherz geschaut, aber zumindest heute prallt es ab. Verschwunden sind die Sorgen natürlich nicht. Wenn man mit Händlern redet, dann wundern sie sich eher über diese kräftigen Kursgewinne.
In Italien ist ja heute der Ministerpräsident zurückgetreten. In Großbritannien ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt schlecht. Haben diese Nachrichten für Bewegungen beim Euro und beim britischen Pfund gesorgt?
Ja, aber nicht nach unten. Der Rücktritt von Conte macht Hoffnung auf eine neue, gestärkte Regierung, was für Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen und nach dem Euro sorgt. Der Euro steigt auf $1,2160 und das britische Pfund liegt trotz der schlechten Nachrichten gegenüber Dollar und Euro leicht zu.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Kursgewinne bei Staatsanleihen. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,57%. Gold etwas günstiger. Die Feinunze kostet $1,854.
Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da fällt ja den ganzen Tag über bereits der Hersteller von Industriegasen Linde auf. Was ist da los?
Ja, das wundert nicht. Linde verteilt nämlich Geschenke an die Aktionäre. Der Industriegashersteller kann es sich leisten, seine Quartalsdividende um 10% zu steigern und will eigene Aktien im Volumen von $5 Milliarden zurückkaufen, die Aktien 3,5% höher.
Geschenke kommen immer gut an. Wie haben denn die Anleger den Jahresausblick des Verbandes der Autoindustrie aufgenommen?
auch geschluckt. Auch dagegen sind sie offenbar immun. Autoaktien gehören zu den größten DAX-Gewinnern.
Und die Corona-Pandemie hat dem US-Konzern General Electric schwer zu schaffen gemacht, wie heute mitgeteilt wurde. Siemens gilt als Konkurrent. Färbt da was ab?
Hat nicht abgefärbt, denn Siemens hat schon vergangene Woche mit überraschend positiven Zahlen für große Erleichterung gesorgt. Und das wirkt nach, die Aktien 2% höher.
Dorothee Holz fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Lage der Museen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.